Ich lasse mich nicht gerne bevormunden. Weder von Facebook oder X oder YouTube und auch nicht von TikTok oder Instagram. Und ich hoffe, das haben wir gemeinsam.
Und ich rate jedem Bürger dazu, sich im Rahmen der Gesetze so hart über den Staat aufzuregen und zu empören, wie er es für richtig hält.
Denn insbesondere, wenn man viel reist, wenn man im Ausland ist, in anderen Ländern, dann merkt man, wie anders es hier ist. Man merkt es nicht, wenn man hier monatelang ist, dann gewöhnt man sich wieder dran, hält das für normal, was man hier erlebt und wie Dinge eingeordnet und bewertet und wie über Dinge berichtet wird.
Man solche leichtfertig, unüberlegt, vielleicht auch dahingesagten Kleinigkeiten, Petitessen der Strafjustiz aushändigt und will, dass das vom Staat mit dem Gewaltmonopol bestraft wird. In was für einem Land leben wir dann?
So, jetzt kommen die kleinen Schwächen ans Tageslicht. Jetzt hole ich meine Lesebrille rauf. Sie glauben doch nicht, dass ich die Rede auswendig kann. Ich muss alles ablesen. Sie haben ja, glaube ich, heute und gestern den ganzen Tag davon gehört, wie man es zu Millionen bringt. Die meisten von Ihnen werden das wahrscheinlich schon umgesetzt haben und Montag oder Dienstag spätestens eine Million auf dem Konto haben. Aber es stellt sich natürlich die Frage, was mache ich dann mit der ganzen Kohle? Und da wollte ich Ihnen was mit auf den Weg geben. Das Geld akkumulieren, das können die anderen viel besser als ich. Aber wohin mit dem Geld? Und da gibt es eigentlich nur eine Person, die das in idealer Weise auf den Punkt gebracht hat. Und das ist George Best. Der hat mal gesagt, ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. Und ich finde, und wenn Sie nicht gerade nach Venezuela auswandern wollen, ist das ja vielleicht auch eine Möglichkeit. So, mein Freund Henrik, du bist da oben, nicht Henrik? Henrik, irgendwo ist ja auch mein guter Bekannter Jörg Meuthen. Wo ist er? Da ist er. Der hat mich am Flughafen abgeholt und hergefahren. Er hat nicht die Skeppi aufgesetzt, worum ich ihn gebeten hatte. Aber gut, das will ich mal durchgehen lassen. So, worüber rede ich heute? Was möchten Sie gerne hören? Irgendwas über Meinungsfreiheit und wie man den Staat verklagt und so weiter. Ne? Dann fangen wir doch mal mit der einfachen Frage an. Was ist das eigentlich, Meinungsfreiheit? Das hört man dauernd. Fast so oft wie Hass und Hetze. Dazu komme ich auch noch. Und dazu lese ich Ihnen einfach mal ein paar Zeilen vor. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Vergiftung des geistigen Klimas ist ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte. Wow. Woher kommt das? Vom Bundesverfassungsgericht. Das sind alles rechte Hetzer. Das Grundverständnis von Meinungsfreiheit, wie es, wenn Sie zu viel durch die Demokratieabgabe geförderte Institutionen hören, was Sie dann glauben, was noch erlaubt ist. Oder wenn Sie Lisa Paus hören, dazu komme ich gleich noch, muss meinen Zettel besser auswendig lernen, damit ich nicht zu viel vorwegnehme. Dann haben wir hier alle, wenn wir uns nicht ständig damit von Berufswegen verfassen, eine Vorstellung davon, was man sagen darf, was überhaupt nicht mehr mit dem zu tun hat, was die Verfassung erlaubt. Und das geht seit Jahren so und es geht seit Jahren so und dann hören wir öffentlich-rechtliche Sendungen und auch andere. Und dann, wenn man dann sagt, der Meinungskorridor wird verengt, dann wird man ja hier und da dann immer in die Ecke gestellt. Ist ja lächerlich, in Deutschland kann man sagen, was man will. Kennen Sie, ne? Schon, ja, ist doch Blödsinn. Du stehst doch hier, du bist doch der beste Beweis, dass man sagen kann, was man will. Ne? Das, die Millionen Beispiele der Cancel Culture und so weiter, die wir alle kennen, da ignoriert werden, ist klar. Ich habe ja dieses tolle Buch geschrieben und daraus lese ich Ihnen ja schon wieder zwei Zitate vor. Ich sage Ihnen aber nicht von wem. Das erste, ich sage hinterher von wem. Das erste lautet, natürlich hat jeder das Recht, anders zu denken als die Mehrheit und begründete Kritik zu üben. Aber wenn er die Hand gegen uns erhebt, dann muss er auch mit der entsprechenden Antwort rechnen. Und jetzt kommt das zweite Zitat. Man kann in Deutschland eigentlich alles sagen, man muss dann halt manchmal mit den Konsequenzen rechnen. Das ist das Einzige, was der eine oder andere manchmal nicht ganz versteht. Ist das jetzt ein großer Unterschied? Das erste Zitat stammt aus dem Jahre 1977 von Erich Mielke. Das zweite aus Januar 21 von Julia Hayali.
Ich habe endlich einen Broker gefunden, den ich dir guten Gewissens vorstellen kann. Bei Smart Broker kannst du an über 29 Börsen alle wichtigen Aktien, ETFs und Fonds handeln und das zum Bestpreis. Ich kenne das Team dahinter persönlich und bin absolut überzeugt. Also, eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir dein Goldgeschenk, was ich für dich extra ausgehandelt habe. Den Link findest du in der Videobeschreibung.
Sie können selber Ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen. Es war im Februar, als J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, in München war und eine Rede gehalten hat, worüber sich dann die deutschen Politiker groß aufgeregt haben und die Öffentlichkeit ist ja unerhört. Und Friedrich Merz hat dann noch einen sehr klugen Satz gesagt: Ich lasse mir doch nicht von irgendeinem amerikanischen Vizepräsidenten sagen, mit wem ich zu verhandeln habe und wem nicht. Clever gemacht von Fritz, ähnlich erfolgreich wie die Koalitionsverhandlungen mit Herrn Klingbeil waren. Ich lese Ihnen jetzt noch einen Abschnitt vor, und zwar aus der Rede von J.D. Vance, die er in München gehalten hat. Doch während die Trump-Regierung sich sehr um die Sicherheit Europas sorgt und glaubt, dass wir zu einer vernünftigen Einigung zwischen Russland und der Ukraine kommen können, ist die Bedrohung, die mir in Bezug auf Europa am meisten Sorgen bereitet, nicht Russland, nicht China, nicht irgendein anderer externer Akteur. Was mir Sorgen bereitet, ist die Bedrohung von innen. Der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt. Und damit meint er die Meinungsfreiheit. Das war dann ein Einzelfall, eine abweichende Meinung. Über die Beispiele übrigens, die er genannt hat in seiner Rede, hat sich niemand auseinandergesetzt. Immer nur über den Ton und sowas sagt man nicht. Warum eigentlich nicht? In einem US-Interview hat Vance sogar gesagt, wenn das, was die EU plant mit dem Digital Services Act, das ist sowas wie das NetzDG ausgebreitet auf die ganze EU und noch schlimmer, also ein Versuch, die sozialen Plattformen zu drangsalieren, weil man sie gerne unter Kontrolle bekommen möchte. Wenn das also so weitergeht, werden die USA irgendwann sagen, dann verteidigen wir euch eben nicht mehr. Warum auch? Ich meine, jetzt mache ich mal einen kleinen Exkurs. Wir hören ja im Hinblick auf die Ukraine und Russland viel Kritik an Trump. Mag ja begründet sein, mag unbegründet sein. Darüber kann jeder denken, wie er will. Möglicherweise kommt es dabei zu irgendeinem Stillstand. Und ich finde auch die außenpolitische Idee genial. Keine Truppen, sondern wir schicken amerikanische Unternehmen in die Ukraine. Die sind dann da. Dann wird man als Russe wahrscheinlich etwas zurückhaltender sein beim nächsten Angriff. Das ist sozusagen Sicherheitsgarantien ohne Militär. Wenn das klappt. Und wie das mit den Gebietsabtretungen wird, völlig anderes Thema, lasse ich außen vor. Aber die Kritik, die aus Europa laut wird, ist doch eine unglaubliche Arroganz. Wir haben eine Bundeswehr, da fliegt nichts, da schwimmt nichts, da schießt nichts, da ist gar nichts. Das ganze Geld, ich weiß nicht, wo es gelandet ist, jedenfalls nicht in einer Investition in die Armee. Und die Amerikaner, die haben drei Jobs, arbeiten sich krumm, zahlen Steuern und haben eine Armee, die in der Lage ist, die Wirtschaftswege, die Flotte, das Korn von Afrika, Indonesien, Malaysia und so weiter, dafür zu sorgen, dass wir Exportmeister sein können. Und die sind leistungsfähig und können Russland unter Druck setzen. Wir nicht, Europa nicht. Gar nichts können wir. Und dann stellen wir uns hin. Ich sage nicht, dass Trump mit seinen Positionen recht hat. Das kann jeder bewerten, wie er will. Ist völlig frei davon. Ich sage nur, dass ein Kontinent, der sein ganzes Geld irgendwo investiert hat, aber keine nennenswerte Armee hat, den Amerikanern, die das finanzieren, ganz weit weg von zu Hause Lektionen erteilen will, wie sie mit ihrem Militär zu verfahren haben und selber ihren Beitrag nicht leisten, finde ich relativ komisch. Das, was Vance gesagt hat, aufgenommen wurde von dem renommierten englischen Magazin The Economist, haben Sie vielleicht mitbekommen, dass Deutschland gerade im Ranking der Pressefreiheit zurückgefallen ist, haben Sie vielleicht auch gelesen. Gestern hat Georg Restle, kennen Sie vielleicht von Monitor, die Stimme der Freiheit und Gerechtigkeit im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, er hat jetzt geschrieben auf Twitter, ich fand es sehr interessant, AfD jetzt gesichert rechtsextremistisch. Eine Entscheidung, die Folgen haben muss, auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine Gleichbehandlung von Rechtsextremisten verstößt gegen den Programmauftrag. Verfassungsfeinden darf keine Bühne gegeben werden, nicht in Talks, nicht in der Tagesschau. Nun wird man Georg Restle vielleicht nicht nachsagen können, dass er der AfD zuvor einen unglaublich weiten Raum in seiner Berichterstattung eingeräumt hat. Aber das Problem ist woanders und darauf habe ich ihm auf Twitter so geantwortet oder auf X, wie es jetzt heißt. Georg Restle macht erneut klar, was öffentlich-rechtlicher Journalismus für ihn bedeutet. Nur das zu senden, was der Staat, hier der Verfassungsschutz, erlaubt. Machtkritik ist Restles Sache nicht, er ist ein serviler Erfüllungsgehilfe am Hof der Macht. Bis vor kurzem war ja mein Schwerpunkt im Kampf um die Meinungsfreiheit das Vorgehen gegen YouTube und Twitter und X. X ist übrigens wunderbar, da gibt es kaum noch Beanstandungen. Seit Elon Musk da ist das ein Hort der Freiheit und das ist ganz, ganz großartig. Auch wenn die Politiker das nicht gerne hören, ist ein Zeichen dafür, es läuft richtig gut. Weil dann da das zur Sprache kommt, was sie woanders noch mit politischem Druck gelöscht haben. Im letzten Jahr hat sich aber der Gegner, ich hätte fast Feind gesagt, das nimmt dann jemand auf und dann liest man das irgendwo, also der juristische Gegner, geändert und es wurde immer mehr die Bundesregierung. Ich habe im letzten Jahr 16 Prozesse gegen die Bundesregierung geführt und zwar bis zum Bundesverfassungsgericht. Raten Sie mal, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja gut, Sie haben es im Buch gelesen. Ich habe schon oft genug damit angegeben, aber es hört sich eben gut an, 16-0, falls es jemand nicht weiß. Es ist ein guter Trick, wenn man irgendwie Applaus erschleichen kann, kann man schnell ein Stückchen Wasser trinken. So, ich erzähle Ihnen mal von ein paar Verfahren. Es gibt einmal die Verfahren, wo man wo man Presseanfragen stellt, die beantworten die dann nicht. Julian Reichelt wurde abgemahnt von Svenja Schulze, weil er einen Tweet gemacht hat, in dem stand drin, alles Wahnsinn, wir zahlen 300 Millionen an die Taliban. Deutschland zahlt 370 Millionen, glaube ich, Entwicklungshilfe an Afghanistan. Es mag Leute geben, vielleicht Frau Schulze, die glaubt, wenn man das Geld NGOs in Afghanistan gibt, dass die Taliban das natürlich nicht kriegen. Ist ja klar. Das ist ja das wird dann da in die richtigen Kanäle kommen. Da kann man Schulen für Mädchen und Frauen und was weiß ich bauen und leiten. Diesen Tweet, also darunter stand, in dem Tweet, oben stand Geld an die Taliban, drunter stand Entwicklungshilfe an Afghanistan. Da wurde also erklärt, wie er diesen Tweet bewertet oder diese Tatsache, dass wir Entwicklungshilfe an Afghanistan zahlen. Das hat Frau Schulze, also die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland, abgemahnt. Übrigens, wo ist er, Marc? Wenn ich hier mich an diese Zeit halten soll, die ihr ordentlich überzogen habt, komme ich in richtige Schwierigkeiten. Du sagst einfach, jetzt halt die Klappe, dann höre ich auf. Okay? Bin ja nicht wie die beiden Fürsten davor, die hier gar kein Ende mehr gefunden haben. Also, ich muss mich ein bisschen sputen. Ich dachte, ich bin nach 20 Minuten fertig, sonst wird's länger. Also, dann mahnt die Bundesregierung Julian Reichelt ab. Der ruft mich an, erzählt mir, ich habe eine Abmahnung gekriegt. Ich habe gesagt, das ist ja geil. Schick her. 53 Minuten später war die Klage von ihm gegen die Bundesregierung beim Landgericht Hamburg eingereicht. Weil so blöd kann man gar nicht sein. Das kann man jetzt als falsch bewerten, dass das Geld nicht an die Taliban geht, sondern an Afghanistan. Darüber kann man sich lange unterhalten. Und vielleicht haben die ja nicht auf jede Million ihre Finger gekriegt. Aber der Staat hat keine Grundrechte. Der Staat kann gar nichts. Sie können Falsches schreiben, lügen, machen, was sie wollen. Der Staat kann nur gegen einen Bürger vorgehen, wenn die Funktionsfähigkeit der Ministerien in Gefahr gerät. Svenja, willst du mich verarschen? Wegen einem Tweet von Reichelt, wo in dem verlinkten Artikelüberschrift noch drinsteht, dass das, was er damit meint. Dann haben sie sich da irgendeinen Medienanwalt gesucht und 20.000 Euro Steuergeld verblasen. Das Kammergericht in Berlin hat tatsächlich eine einstweilige Verfügung dagegen erlassen. Dagegen haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt und das ist eine wunderbare Entscheidung. Ich war in Kapstadt, da kam ein Fax, Verfassungsgericht und diese Sekunden werde ich nie vergessen. Dann, das ging relativ schnell. Nach 3 Monaten kam das ist schnell. Nein, das meine ich jetzt nicht, nein, kein Witz. Das ist zügig, Die haben, was meinen Sie, wie viele, ich weiß nicht, hoffentlich sitzen hier nicht Leute, die da die idiotischen Verfassungsbeschwerden einreichen und das Gericht vollspammen. Und Angela Merkel, Strafanzeige muss verhaftet werden, also, das war schnell. Und die Sekunden zwischen dem Fax und zu sehen, der Beschluss des Kammergerichts verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Artikel 5. Wow. Das hieß, verfassungswidrig, was das Kammergericht entschieden hat. Wow. Das war eine derartige Demütigung für die Bundesregierung und die Bundesrepublik. Und ganz wichtig, das Lustige war, wir hatten noch diese negative Feststellungsklage in Hamburg. Also ich habe dann für Reichelt geklagt, dieser Anspruch steht euch nicht zu. Das, was ihr wollt, kriegt ihr nicht. Da mussten die anerkennen. Ein Anerkenntnisurteil von der Bundesrepublik Deutschland haben dann auch nicht alle Tage. Ich habe letztes Jahr aber noch eins gekriegt. Da hat nämlich Ferda Attermann wiederum Julian Reichelt abgemahnt, weil er geschrieben hat, ihr Vorschlag an die Besitzerin eines Frauenfitnessstudios, doch 1000 Euro an die Frau, Mann, whatever, zu zahlen, weil sie da nicht trainieren durfte, es war eine penistragende Frau, nach den unstreitigen Sachverhalt, hat er als Strafe bezeichnet. Da mahnt Ferda Attermann ab. Dasselbe Spiel, negative Feststellungsklage. Sie hat gar nicht erst eine einstweilige Verfügung gekriegt. Da hatten die Gerichte wohl daraus gelernt. Und dann gab es wieder ein Anerkenntnisurteil. Dann haben wir alle Ministerien angeschrieben. Ich wollte mal wissen, wie oft ist eigentlich die Bundesregierung seit Amtsantritt der Ampel gegen Journalisten vor Gericht vorgegangen? Alle haben geantwortet, bis auf Frau Faeser und Frau Attermann. Frau Attermann hat gar nicht geantwortet, die hat dann beim Verwaltungsgericht einen mitgekriegt und musste antworten. Und Frau Faeser hat gesagt, einmal, was genau sagen wir aber nicht. Das musste sie dann auch verraten. Das ging aber nicht vor Gericht. Ergebnis, es gab gegen alle Journalisten und alle Presseartikel, und wie oft steht da was Falsches drin, nicht immer mit Absicht, sondern einfach eine falsche Tatsache, die Zahl ist falsch und so weiter und so weiter. Man könnte wahrscheinlich wegen solcher Petitessen wie bei Reichelt Tausende von Abmahnungen im Jahr verschicken. Keine. Zweimal sind sie vor Gericht gegangen. Zweimal haben sie demütigend verloren. Und sonst sind sie gegen keinen einzigen Journalisten vorgegangen. Das wollten sie natürlich nicht verraten. Mussten sie dann aber. So. Daraus kann man natürlich etwas schließen, dass das Medium, das er betreibt, vielleicht, ach so, jetzt hat noch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Abmahnung geschickt. Mache ich gar nicht mehr drüber reden. Da haben wir wieder eine negative Feststellungsklage erhoben. Die wird jetzt erst zugestellt. Natürlich verlieren die das. Da macht das Amt, das muss man sich mal vorstellen, da macht das Amt für irgendwelche Fotos von Flüchtlingen Ansprüche geltend. Was steht dem Staat der Unterlassungsanspruch zu, die vielleicht eine Privatperson hat? Ich meine, das ist so irre. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Wo ist mein Freund Henrik? Er ist schon gelangweilt eingeschlafen. Eben stand er noch da oben. Henrik! Mit dem bin ich nämlich auch gegen Faeser vor Gericht gezogen. Ich lese Ihnen mal vor, was da in diesem Bericht des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz 2023 über ihn stand. Der Bericht war von dem Expertenkreis, nicht von der Bundesregierung. So machte sich beispielsweise der Autor des Artikels im Mauseloch der Angst, Broder, 2010 im Spiegel, für eine uneingeschränkte Anwendung der Meinungsfreiheit stark. Hast du es wirklich getan? Während er Aufrufe zur Deeskalation und Rücksichtnahme offen verhöhnte und MuslimInnen, das steht ja so, pauschal als unwissende, ehrversessene, blutrünstige Horden dämonisierte. Das ist eine Unverschämtheit. Der Artikel ist erschienen 2010, als die Karikaturen in Dänemark, die Mohammed-Karikaturen gezeichnet wurden und da in der dritten Welt bei Leuten, die die Dinger noch nie gesehen haben, Mord und Totschlag herrschte. Und das hat er kritisiert und sich für die Freiheit, diese Karikaturen zu veröffentlichen, eingesetzt hat. Und die Bundesregierung veröffentlicht einen Bericht, in dem sowas über ihn steht. Ergebnis, der Rest, den sie noch hatten, wurde eingestampft. Das Oberverwaltungsgericht hat das verboten. Die Dinger gibt's nicht mehr. Das ist die Ziviljustiz, das sind nur ein paar kleine Auszüge. Jetzt haben wir ja noch die Strafjustiz, davon haben Sie alle auch eine Menge gehört in letzter Zeit. Vor ein paar Tagen ist in Dresden ein Urteil ergangen. Der Täter, der Straftäter, hat tatsächlich geschrieben: Herr Hofreiter, Sie sind eine hässliche Frau. Ja, das ist möglicherweise nicht sehr höflich und sehr nett. Und man muss auch nicht, ich mache es natürlich selber sehr gern und tue dann so diplomatisch, als wenn ich das ja gar nicht gesagt habe, so ein bisschen Sarkasmus und die Grünen sind ja auch nicht gerade, die teilen ja auch gerne mal aus. Come on. Toni hat lange Haare und nach allem, was man hört, föhnt und macht und tut er waschen und legen und das ist ihm alles ganz wichtig. Da kann, ganz im Ernst, sollte ich jetzt als Spitzenpolitiker wegen sowas den Wunsch vertreten, dass der Staat die Strafjustiz auf jemanden hetzt? Haben die Leute alle vollkommen... Angela Merkel hat das nie gemacht, was immer man von ihr halten mag. Olaf Scholz auch nicht. Ich glaube, CDU-Politiker machen es auch so gut wie nie. Strack-Zimmermann stellt 2000 Anzeigen und kassiert noch Schmerzensgeld. Die verdient damit mehr, als sie wahrscheinlich verdient durch ihre Diäten. Baerbock, Habeck, wir wissen das. Möchte ich in einem Land leben? Erinnern Sie sich an das Zitat vom Verfassungsgericht, was zum freiheitlichen Staat gehört, ganz am Anfang? Möchten Sie in einem Land leben, wo so etwas, wenn Sie sowas schreiben, morgens um 6 der Staatsanwalt kommt? Ist das ein freies Land, in dem sowas passiert? In dem Politiker, die in der Regierung waren, das wollen? 50 Tagessätze. Der Täter hat dann aufgehört, hat das hingenommen, weil er kein Geld mehr hatte. 300.000 Euro hat ihn die erste Instanz gekostet, habe ich gehört. Und er hat gesagt, lass dich sausen. Jetzt vorbestraft ist man, glaube ich, nicht. Das ist mal ab 90 Tagessätzen. Aber welche Wirkung hat das auf jemanden, der bei Social Media mal abends einen Trollinger Intus und dann schreibt man da mal was? Man kann auch mal den Ball flach halten, finde ich. Ich habe mich, und das fand ich ganz erschütternd, ich habe mich über diesen Fall mit einer Sozialdemokratin unterhalten, die ich sehr, sehr lange kenne, die auch Abgeordnete war in einem Landesparlament. Habe ihr diesen Fall geschildert und habe gesagt, wie findest du das eigentlich? Und das so geschildert, wie ich es Ihnen eben geschildert habe. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben und so. Dann kam sie aber darauf zu sprechen, dass der neue Landwirtschaftsminister jetzt Fleisch an den Schulen einführen will. Da ist sie ausgerastet. Fleisch an den Schulen. Wie will man mit Menschen, die so denken, noch eine Diskussion führen? Ein elementares Grundrecht wird in dieser grotesken Weise tangiert. Aber wenn der Landwirtschaftsminister möchte, dass man auch irgendeine Bratwurst essen kann auf der Schule, dann flippt der Sozi aus. Na gut, was will man auch erwarten von denen? So, jetzt mache ich es ein bisschen schneller. Die Strafjustiz ist ein ganz, ganz großes Problem, besonders auf den unteren Instanzen in Deutschland. Das ist ein Urteil aus Dresden, das habe ich Ihnen gerade geschildert. Sie alle kennen die Sache, ich hasse die Meinungsfreiheit, das Schild von Faeser. Wer es nicht kennt, es ist ein gefaktes Bild. Also Faeser, wie sie aussieht in ihrem ganzen Glanz, hielt ein Schild. Ich hasse die Meinungsfreiheit. Hat sie nie gesagt, das war offenkundig ein Witz. Wer glaubt im Ernst, bitte mal ein Handzeichen, dass die Innenministerin, die Verfassungsministerin sich hinstellt mit einem Schild, auf dem steht, dass sie für eins der konstituierenden Grundrechte unseres Staates, dass sie dieses Grundrecht hasst und dagegen ist. Gib bitte mal Handzeichen. Na, was war das da hinten? Auf die Idee kann man nicht ernsthaft kommen. Herr Martin Waschner, seines Zeichens Richter beim Amtsgericht Bamberg, hat gegen David Bendels 7 Monate Haft auf Bewährung ausgesprochen. Der Mann darf in einem freien Staat kein solches Amt haben. Er darf nicht in einer Position sein, wo er über frei oder nicht frei eines freien Menschen entscheiden darf. Er ist vollkommen inkompetent, jedenfalls dieses Urteil. Und ein demokratischer Rechtsstaat kann sich solche Richter nicht erlauben. Er kann sich aber noch viel weniger Staatsanwälte erlauben, wie Herrn Baum aus Bamberg, der Berufung gegen dieses Urteil eingelegt hat, unter anderem mit dem Satz, das Strafmaß wird dem Unrechtsgehalt der Tat und der Persönlichkeit des Angeklagten nicht gerecht. Wo könnte er noch arbeiten? Ich sage da auch gar nichts zu. Henriette Reker war mal Bürgermeisterin in Köln. Sie wurde irgendwann mal attackiert, mit Messer angestochen und so weiter. Nicht schön, schlimm. Danach gab es jede Menge Kommentare. Das ist jetzt der nächste Fall wieder Bendels. Heiko Maas, aus Worten folgen Taten, damals war Justizminister, die damalige SPD-Generalsekretärin Fahimi sagte, das seien Demokratiefeinde, geistige Brandstifter, die ein vergiftiges Klima geschaffen hätten, aus dem der Anschlag erwachsen sei. Katja Kipping, Linken-Vorsitzende damals, Pegida hätten mitgestochen, Ralf Stegner sagte was ähnliches sagten sie auch bei dem Mord an Lübcke. Also mit anderen Worten, aus Worten folgen Taten und darum waren die, die das besonders starke Kritik an bestimmten politischen Persönlichkeiten geäußert haben, mitverantwortlich für diese Körperverletzungsdelikte oder Mordanschläge vielleicht sogar, wenn einem ein Messer drauf losgeht. Bendels hat jetzt, ich hätte es ja auch hier liefern können, als Plakat habe ich nicht, hat ein Foto gemacht, ein weiteres Foto für seine Zeitung. Da ist jemand in Augsburg, ein AfD-Politiker, zusammengeprügelt worden von Migranten. Ein fürchterlich angeschwollenes, blutunterlaufenes, aber richtig Gesicht. Und Steinmeier, Haldenwang und Nancy Faeser sind da dort zu sehen. Und es steht auf diesem Foto Migrantenüberfall auf AfD-Politiker. Steinmeier, Faeser und Haldenwang haben in Augsburg mitgeprügelt. Was er damit sagen will, ist massive Kritik von diesen drei Personen an der AfD, völlig legitim. Völlig legitim, das ist erlaubt im politischen Kampf. Da kann man volle Pulle austeilen, egal in welche Richtung. Aber dass man dann genau wie die anderen, Maas, Fahimi, Stegner und weitere, Kipping, sagt, das, was ihr über die AfD sagt, diese massive, überzogene Kritik seiner Meinung nach, hat hierzu geführt, ist völlig legitime Meinungsäußerung. Natürlich, das haben die anderen auch gesagt, das ist, wie heißt das noch? Whataboutism, ne? Das ist noch keine Rechtfertigung, aber natürlich darf man das sagen und jemandem die politische oder sonstige Verantwortung dafür zuweisen. Bamberg, 210 Tagessätze. Ab 90 ist man vorbestraft. Der hat gerade 7 Monate Haft auf Bewährung. Das wird am 9. Mai verhandelt. Der Justizminister in Bayern heißt Georg Eisenreich. Bayern finanziert auch die Trusted Flagger, von denen Sie vielleicht gehört haben. Irgendwas stimmt da nicht. So, ich habe jetzt 6 Minuten überzogen. Wie viel soll ich noch? Wo es mag? Wie viel noch? Sag mal schnell. 5?
Noch.
Wollen Sie noch so eine weitermachen? Okay. Also, was steckt dahinter? Die Politik hat Angst vor den sozialen Medien. Sie hat Angst, wie Vance gesagt hat, vor der Stimme des Bürgers, der sich frei äußern kann, der Themen in den sozialen Medien schnell verbreiten kann, die man nicht mehr in den Griff bekommt. Früher ging sie zu ihrem Freund beim ZDF, bei der ARD, bei der FAZ, wo sie Ansprechpartner hatten, sie alle nicht. Jetzt haben wir Social Media und können das sagen, was wir denken. Das ist auch manchmal strafbar. Aber das gilt ja überall, das darf man nicht. Aber es gibt ein Forum der Meinung und der Informationen, das die Politik nicht mehr im Griff hat und davor hat sie Angst. Darum das Netz.de, darum hat Merkel schon 2015 mit Zuckerberg gesprochen und darum der Digital Services Act, ein völliger Wahnsinn. Im Zeichen der Krise schalten wir Social Media ab. Wann ist denn die Krise? Ukraine, Gaza, Ölkrise, CO2-Gehalt in der Luft ist zu hoch. Ich meine, wenn die Strukturen erstmal da sind, ist danach alles möglich. Die fangen doch erstmal ganz klein an. Ja, ist nicht so schlimm. Aber dann haben sie die Hebel, an denen sie rumdrehen können. Deswegen geschieht der ganze Kram. Und dass die Strafjustiz in Deutschland, wie in den Beispielen, die ich Ihnen genannt habe, mitmacht, ist erschütternd. Das ist in höheren Instanzen dann irgendwann vorbei. Aber was kostet das für ein Geld? Das Verfassungsgericht übrigens hat in dieser Reichelt-Entscheidung, die ich zitiert habe, geschrieben, ich zitiere, dem Staat, das passt jetzt gar nicht so rein, aber ich lese es trotzdem vor, dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Und das gilt auch, wenn auch mit gewissen Einschränkungen für Politiker. Wer in die Küche geht, muss mehr aushalten als anderswo. Dass es dann diesen Paragraphen 188 gibt, in dem Beleidigung von Politikern härter bestraft wird als die von uns, ist ein Skandal. Das ist so wie bei Orwell. Das ist so wie bei Orwell auf der Scheune, alle Tiere sind gleich, nur manche sind gleicher. Die Kritik, die ich Ihnen ursprünglich erzählt habe, die auf dem ersten Schild von Bendel stand, Hass, die Meinungsfreiheit, die kommt ja nicht aus dem Nichts. Faeser war diejenige, die gesagt hat, wer es mit einem starken Staat zu tun, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Ich habe Ihnen gerade dieses Verfassungsgericht, diesen Satz vorgelesen. Dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Der Staat hat auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Das darf man. Und dann stellt sich Frau Faeser hin und sagt, dann musst du es mit dem starken Staat zu tun bekommen, Freundchen. Diese Ministerin ist, wie mein Freund Hendrik mal gesagt hat, ein Fall für den Verfassungsschutz. Hans-Georg Maaßen, beobachten Sie ja auch, wenn eine Verfassungsministerin sowas öffentlich sagt, ist jedenfalls diese Äußerung steht nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. Und übrigens Robert Habeck hat gesagt, vom Jahr oder so, politische Polemik gefährdet die Demokratie. Was ist das denn für ein Bullshit? Ich meine, wie oft soll ich noch das Verfassungsgericht zitieren? Der Mann weiß nicht mal, wie weit die Meinungsfreiheit in Deutschland geht. Was die Probleme, die wir haben in Deutschland, sind die, die ich geschildert habe. Der Staat ist übergriffig, die Strafjustiz in den unteren Instanzen inkompetent, die Staatsanwälte wild geworden, mit einem Verfolgungsfieber, das einem demokratischen Staat nicht gerecht wird. Wir haben in NRW Meldestellen für zulässige Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, der Antiziganismus, Antischwarzen, Antiasiatischen und weitere Formen von Rassismus. Es ist kein Witz. Ein Beispiel für antiasiatischen Rassismus ist, wenn man zu einer Asiatin sagt, du kannst gut Mathe. Ich kann das nur wiedergeben. Die Probleme, die ich sehe in der Zukunft sind, wir müssen uns beschäftigen mit den NGO-Strukturen. Sie kennen die 551 Fragen der CDU an die Bundesregierung, die unter den Tisch gewandert sind. Danach habe ich ja gesagt, spendet mal, wir gehen dagegen vor. Und dann fragen einige, wo bleibt das denn? Ihnen verrate ich es. Wir haben diese Fragen, sind wir durchgegangen. Da sind viele Fragen drin, die sind nichts. Einige sind beantwortet worden und der Rest, so 100 bis 200, sind gut. Dazu kommen Fragen aus dem Buch von Björn Harms, der NGO-Komplex, das ich eben nur empfehlen kann. Er arbeitet bei News, hat sich das alles untersucht. Und warum habe ich die Fragen noch nicht an die sämtlichen Ministerien der Bundesregierung geschickt? Weil jetzt noch die Alte im Amt ist. Aber wäre es nicht ein schönes Begrüßungsgeschenk am ersten Tag der Amtsanführung? So, 2 Minuten bin ich fertig, keine Angst. Jetzt wollen Sie auch das Lügen verbieten. Stand im Koalitionsvertrag. Friedrich Merz ist dafür prädestiniert, denn er hält sich ja an seine Wahlversprechen wie kein zweiter. Und dann soll der Staat definieren, was richtig und was falsch ist. Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht des Bürgers und alle Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Wir haben den Nachteil, dass wir keinen zweiten Verfassungszusatz haben. In Amerika haben die Bürger nämlich sogar das Recht, Waffen zu tragen, um sich gegen den Staat zu wehren. Was? Willst du jetzt zum Massenmord aufrufen? Nö. Aber ich bin dafür, wenn ein Bürger, der sich rechtstreu verhält, wenn er die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, eine Waffe haben darf. Denn der Kriminelle hat die Knarre immer. Das heißt, wir entwaffnen uns alle. Muss jetzt auch nicht jeder hier mit einer Knarre rumlaufen. Also, die wollen jetzt ja die Medien überwachen mit der staatsfernen Medienaufsicht. Ich finde, wenn es Pressefreiheit gibt, ist Medienaufsicht schon ein Begriff, der ziemlich eigenartig ist. Staatsfern, das sind Medienaufsichtsanstalten. Die sind ungefähr so staatsfern wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. So, das reicht jetzt eigentlich, denke ich. Jetzt lese ich Ihnen noch ganz kurz als kleinen Abschlussscherz vor, was passiert ist als Korrektiv gegen mein Buch. Ja. Korrektiv gegen mein Buch vorgegangen ist, da habe ich nämlich geschrieben, dass Sonja Schraven, die Frau von David Schraven, in Bottrop geboren ist. Da haben sie mich aber schön am Arsch gehabt. David Schraven ist in Bottrop geboren. Sonja Schraven wohnt in Bottrop und macht viel für Bottrop, hat in Bottrop einen Kaffeewagen, lebt da, setzt sich für Bottrop ein. Die ist also Bottroperin, nicht gebürtige Bottroperin. Die Leute, die Anwälte, haben dagegen eine einstweilige Verfügung geholt und wollten das Buch abschließen. Das hat nochmal richtig die Verkaufszahlen nach oben gebracht. Vielen Dank, David. Du bist eine ganz große Nummer. In der zweiten Instanz hat er dann das meiste verloren. Und da haben die tatsächlich in ihrem Schriftsatz geschrieben, bei dieser Behauptung, sie sei, obwohl sie da lebt und sich da einsetzt für das Gemeinwesen und so weiter, meine Behauptung, sie sei da geboren, es handele sich dabei um eine diskreditierende Falschbehauptung von nicht hinnehmbarer Intensität. Man wird ja noch zitieren dürfen. Und in einer Fußnote in meinem Buch habe ich dann dazu ergänzt, denn Sonja Schraven ist tatsächlich in Groß-Gerau geboren, weltbekannt als Austragungsort des Hessentages 1994 und durch zwei Eisenbahnstrecken, die sich am östlichen Stadtrand in etwa rechtem Winkel kreuzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.